Ich will zur Erklärung vorab sagen, wundern Sie sich nicht, dass ich ein bisschen umhergehe. Das bekommt mir gesundheitlich besser, als wenn ich stationär predige. Ich bin also, wenn Sie so wollen, ein ambulanter Prediger. Ambulant heißt umhergehend. Jesus war auch unterwegs. Er hat nicht stationär in einem Heiligtum die Leute zu sich bestellt, sondern er ging zu ihnen. Das ist ein schönes Bild. Ja, da ruft die Enkelin den Opa an und sagt, Opa, heute Nacht ist bei uns ein kleines Mädchen angekommen. Sagt der Opa, macht nichts. Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Das ist so ein Spruch, den wir kennen. Bei jeder Geburtstagsgratulation, man wünscht uns Gottes Segen und Gesundheit. Nun kommen wir zur Welt und haben ein paar gesunde Jahre. Und ab dem 20. Lebensjahr bauen wir alle, zellbiologisch betrachtet, wieder ab. Das ist schon ein kurzer Höhepunkt. Und dann geht es irgendwie bergab, irgendwie. Und dann sagt die Bibel, das Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt 80. Aber es ist ein begrenztes, ein endliches Leben. Und wir haben nicht die Wahl, ob wir in einem gesunden Körper stecken oder in einem kranken, ob wir einen genetischen Defekt mit auf den Weg bekommen haben oder ob wir gesund leben, ob wir diszipliniert leben. Ich habe einen Freund, der ist sehr beleibt, dem sage ich immer, denk dran, Diabetes ist kein Zuckerschlecken. Es gibt also Krankheiten, da tragen wir etwas dazu bei, dass diese Krankheit sich entwickeln kann durch Disziplinlosigkeit. Ich bin eigentlich auch nicht so ein disziplinierter Typ, das muss ich gleich bekennen. Wenn ich disziplinierter wäre, ging es mir vielleicht noch besser, als es mir heute Morgen geht. Ich habe oft die Freude, im Wohnzimmer zu sitzen und die Füße hochzulegen. Mein Sport ist das Relaxing, ja, sehr schöner Sport, kann ich mich entspannen und gucke zum Beispiel ein Fußballspiel Eintracht Frankfurt, sehr schön anzusehen momentan. Super. Jawohl. Und dann ruft meine Frau aus der Küche, vom Esszimmer durch die Küche, ruft sie bis ins Wohnzimmer, Mette, oh oh, wenn sie Mette ruft, wird's ernst. Mette, wie wäre es denn, wenn du mal zu mir kommen würdest und mir in der Küche ein bisschen zur Hand geben würdest? Dann sage ich, Schätzchen, du weißt, diese Nebenwirkungen der Parkinson-Medikamente, ich würde dir gerne helfen, aber geht leider nicht. Diese Besenallergie, die ich neuerdings habe, diese Staubsaugerunverträglichkeit, diese Spülmittelblockade, ich würde dir gerne helfen, aber es geht nicht. Also ich sage mir, man muss auch was von so einer bescheuerten Krankheit haben. Deshalb kann ich Ihnen heute Morgen sagen, seitdem ich Parkinson habe, brauche ich keine elektrische Zahnbürste mehr, wenn Sie den Witz verstehen. Also Sie stellen fest, ich habe mich entschieden, trotz dieser bedrückenden Lebensperspektive, die ich habe, eine neurodegenerative Erkrankung, die fortschreitet und die mich irgendwann in den Rollstuhl schickt oder irgendwie meine Stimme und Sprache nimmt, mit Humor zu begleiten. Der Herr Parkinson ist ein fieser Typ, er hat mich bis vor kurzem hier geschüttelt und immer wenn ich auf die Kanzel gehe, dann geht er raus, eine rauchen und sagt, jetzt wird mir zu fromm. Hinterher peinigt er mich wieder umso mehr. Stichwort, er geht eine rauchen. Es ist wissenschaftlich festgestellt, wäre ich ein Kettenraucher gewesen, hätte ich nie Parkinson bekommen. Das ist doch ein fieses Gefühl, oder? Ich dachte früher, das sei Sünde, habe nicht geraucht und kriege Parkinson. Also verrückt. Es gibt also Krankheiten, da kann man etwas gegen tun, da kann man sich anstrengen und es gibt Krankheiten, die kommen aus heiterem Himmel, auch genetisch keine Disposition, man hat sie. Und ich habe in meiner Kindheit ein traumatisches Erlebnis gehabt. Ich war in meinem Elternhaus und es klingelte und meine Mutter sagte, heute Nachmittag kommt Besuch. Es kommt ein feiner Mann aus Kassel, der will bei uns im Haus eine Bibelstunde halten. Und vorher sollte Kaffee getrunken werden. Und dieser Mann fuhr vor mit seiner Frau in einem kleinen Lloyd Alexander, so eine kleine Knutschkugel. Und sie zog ihn und zerrte ihn raus. Sie brauchten 10 Minuten, um ins Haus zu kommen. Er ging dann zitternd, gewissermaßen Harfe spielend am Treppengeländer hoch und hatte endlich Platz gefunden. Und dann geschah etwas Furchtbares, was sich mir so eingebrannt hatte in meine Kinderseele, in mein Gemüt. Die Frau zog ihm ein riesiges Lätzchen an, wie so ein Regenkleb, wie so ein Kind im Hochstuhl beim Friseur, so putzig, so entwürdigend dämlich, putzig, lächerlich. Sitzt ein gestandener Bauingenieur Anfang der 50er Jahre auf seinem Stuhl und ist in einen Keb gehüllt, bis hier oben hin zugeschnürt. Und dann ging das Kaffee trinken und Kuchenessen los und alles purzelte an ihm runter. Alles. Der Kuchen, Erdbeere in Sahne gebettet auf Mürbeteig. Katastrophe für einen Parkinson-Mensch, gell? Wenn Sie mich zum Essen einladen und bieten mir Erbsen an und keinen Löffel, ist eine Katastrophe. Das ist Tischakrobatik der höchsten Kultur. Man muss monatelang trainieren, um eine Erbse in den Mund zu balancieren. Dieser Mann hat so gelitten, es war ihm so peinlich. Und dieses Leiden dieses Mannes hat mich als Kind so angegriffen, dass ich abends an meinem Bett niedergekniet bin und gebetet habe, lieber Gott, mach bitte, dass ich nie solch eine Zitterkrankheit bekomme. Eigentümlich. Und als ich im 57. Lebensjahr nicht mehr anders konnte, als mich einem Diagnostiker zu stellen, weil die Symptome so auffällig geworden waren, dass ich was unternehmen musste, da saß ich in Gießen in der Praxis eines erfahrenen Neurologen. Seine Frau, auch Neurologin, hatte mich untersucht. Dann kam er und ich saß weinend, Tränen überströmt in dem Zimmer, in den Armen meiner Frau, die auch mit den Tränen kämpfte. Und dann strahlte mich dieser Diagnostiker, ein katholischer Christ, an und sagte, Herr Mette, das ist jetzt ganz einfach. Sie sind Pastor. Jetzt müssen Sie mal das tun, was Sie den Leuten 30 Jahre lang gepredigt haben. Das ist ein Satz. Ich habe noch nie einen solchen Satz gehört, dass ein Mensch sagt, du musst jetzt das mal tun, was du den Leuten gepredigt hast. Ich wünsche keinem Pastor diese Krankheit, obwohl es eine Krankheit ist, die viele Performer bekommen, die Bühnentypen, die Prediger, die Pastoren, die Referenten, die Politiker, Evangelist Billy Graham, Papst Johannes Paul II., die kriegen seltsamerweise oft diese bescheuerte Krankheit, die den öffentlichen Auftritt so zerbröselt und so wackelig macht und so hinfällig macht, mit hängenden Schultern und schlurfenden Schritt und so weiter und so fort. Billy Graham leidet seit 20 Jahren an dieser Krankheit und er ist 95, er würde gerne sterben, aber er muss scheinbar noch ein bisschen durchhalten. So kommt diese Einsicht. Wir sind eine Weile in unserem Leben gesund. Wir sind eine Weile gut aufgestellt. Gesundheit wird so definiert. Gesund ist der, nach der WHO, der keine seelische und körperliche Funktionsstörung hat. Gesund ist aber auch der weiterhin, der wirtschaftlich unabhängig ist, der seine Medikamente bezahlen kann. Und gesund ist der, der ein emotional befriedetes Umfeld hat. Wer diese drei Dinge hat, der ist gesund, nach der WHO. Manfred Lütz, der Kölner Neurologe und katholische Theologe, der ist immer in den Talkshows zu sehen mit dieser braunen Korthose, aber er hat zwei, hat er mir erzählt. Manfred Lütz sagt, gesund ist der, der bisher noch nicht ausreichend untersucht wurde. Das ist ein guter Gedanke. Wenn Sie mal Langeweile haben die nächsten Wochen, gehen Sie doch mal in eine diagnostische Klinik, die finden garantiert was. Da werden Sie in eine riesen Waschmaschine geschoben, in einem ohrenbetäubenden Inferno behämmert, dass Ihnen denkt, der Kopf fliegt weg. Und dann kommt der Weißkittel. Oh. Wir haben bei Ihnen ein Haar gefunden, das eine derart auffällige Krümmung aufweist, dass wir in 15 Jahren mit fatalen Folgen für Ihre Gesundheit rechnen. Spaß beiseite. In dem Buch Alles außer Mikado schreibe ich, gesund ist der, der mit seinen körperlichen und seelischen Einschränkungen zuversichtlich leben kann. Wie gefällt Ihnen das? Darf ich mal fragen, wer dann gesund ist heute Morgen hier? Ja, doch, einige brauchen ein bisschen, sich durchzuringen. Sonst würde ich sagen, willkommen im Dillkreis Hospital oder in dem Siechenhaus des Dillkreises. Nein, es sind viel mehr Leute gesund, wenn sie das zum Kriterium machen. Und sich immer fragen, an wem, am wessen Lebensschicksal messe ich mich denn? Wer bin ich, dass ich mich als krank bezeichne? Samuel Koch hat in seinem neuesten Buch Rolle vorwärts 5 Seiten gefunden für Dinge, für die er dankbar sein kann. Und er ist nicht in der Lage, sich eine Fliege vom Kopf zu wischen. Also diese Konzentriertheit auf das, was geht, ist eine ganz wichtige, großartige Erkenntnis in jedes Menschenleben. Ob er gesund ist, krank ist oder noch nicht ausreichend untersucht. Und da kam in meinem Leben mit dem 57. Lebensjahr diese Diagnose, wie eine Bombe schlug die ein. Und ich habe an diesem Tag gesagt, ich werde, wenn mein Glaube mich nicht durch diese Krise trägt, nicht mehr eine Kanzel betreten. Ich habe den Leuten definitiv nichts Überzeugendes zu sagen. Und ich wusste, die 57 Jahre, die ich gelebt habe, mit beruflichem Erfolg, mit Fitness, mit Gesundheit, mit Dynamik, mit Erfolg in jeder Hinsicht. Ich habe mich nie auf eine Stelle bewerben müssen. Jede Stelle wurde mir angeboten. Alles wurde mir als Berufung zugesprochen. Da wusste ich, du hast bisher nur das Präludium deines Lebens absolviert. Das Hauptstück kommt jetzt. Der erste Satz, der zweite Satz, der dritte. Das kommt jetzt. Ich musste oft an Paulus denken, der dieses Berufungswort empfangen hat. Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und ich will ihm zeigen, dass er einiges leiden muss. Das war für mich klar. Jetzt kommt die Prüfung. Jetzt kommt das Echte. Und bis dahin stand ich auf der Tribüne des Leides. Ich habe immer zugeguckt, wenn es andere betroffen hat. Jetzt wurde ich in die Arena katapultiert. Jetzt ging es mir ans eigene Fleisch. Und die ersten Wochen waren eine brutale Anfechtung für mich. Ich bin richtig abgesackt. Ich bin eigentlich so ein fröhlicher Typ, aber ich habe wirklich schwermütig mich in die Tiefe gefräst und habe darin verharrt und konnte keine frommen Sprüche mehr ertragen. Leute, die mir ihre Deutung meiner Krankheit nahebringen wollten, das war eine Anfechtung, kann ich Ihnen sagen. Die habe ich freundlich hinaus begleitet. Und dann habe ich mich in das Buch Hiob vertieft, über das ich so oft in meinem Leben gepredigt habe. Immer wieder das Thema, wenn guten Menschen Böses passiert. Und dann habe ich mich in dieses Buch Hiob gekniet und dann bin ich schier vom Glauben abgefallen. Ich will Ihnen das ganz offen bekennen. Das Hiob-Buch ist ein brutales Buch, ein zutiefst unanständiges Buch. Die Rabbiner sagen, lies es nicht alleine. Du brauchst einen Freund an deiner Seite, der es mit dir liest. Und die Rabbiner sagen, lies es nicht unter 40. Du wirst verrückt. Du musst erst eine gewisse Lebensreife haben, um dieses Buch zu verstehen. Und dann lese ich von einem Gott, der wie König Ludwig auf Neuschwanstein residiert und in seinem Thronsaal seine ganze Entourage zusammengerufen hat. Und in dieser Entourage ist ein krummer Hund namens Satanas. Und mit dem begibt sich der Gott, dem ich mein Leben als Kind anvertraut habe, für den ich alle meine Gaben eingesetzt habe, für den ich auf berufliche Karriere verzichtet habe im elterlichen Geschäft. Der Gott. Der lässt sich auf eine ganz üble Art und Weise auf einen Deal ein, auf eine Wette mit Satanas und wettet auf den Kopf dieses Schönschwätzers. Und dann reden die miteinander und dann heißt es, ja, der, den sollten wir mal testen. Der läuft auf der Kanzel zur Hochform auf, bei dem passt alles, er hat auf jede Frage eine Antwort, läuft alles glatt. Wir wollen mal gucken, wie der sich verhält, wenn er in den Schmelztiegel geworfen wird. Wenn er geschüttelt und gerührt wird. Wie wäre es, wir hauen ihm mal mit zunächst, wir nehmen ihm alles weg, was er hat. Wir nehmen ihm mal sein mobiles und immobiles Vermögen weg. Und dann nehmen wir ihm seine Söhne weg, auf die er so stolz ist. Dann nehmen wir ihm die Schwiegertöchter weg, wir nehmen ihm die Enkelkinder weg. Und Gott sagt immer diesem krummen Hund, pass auf, denk dran. Wenn er sterben will, lass es nicht zu. Er muss überleben. Er muss gerade noch so überleben. Wir hauen ihm alles drauf, zu der Parkinson-Erkrankung noch Nebenwirkungen, Magen- und Darmerkrankungen, bis zur Persönlichkeit verändernde Nebenwirkungen durch die Tabletten. Wir geben ihm das volle Programm und wir lassen es nicht zu, dass er umkommt, sondern wir lassen ihn gerade so leben. Als mir das bewusst geworden ist, habe ich gedacht, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Den Gott kenne ich nicht. So etwas Hundsgemeines, so etwas Unanständiges, mein Leben so in den Dreck zu werfen, bis zu dem Tag, wo meine Frau kommt und sagt, sag mal, merkst du gar nichts? Du läufst einem Gott hinterher, der dich vergessen hat, der dich gar nicht kennt. Ich habe festgestellt und habe das auch aufgeschrieben, die Theodizee-Frage, die Frage, warum lässt Gott so etwas zu, ist die ungesicherte Hintertür, durch die der Atheismus in mir täglich einbrechen darf in mein Glaubensgebäude. Und ich habe nichts dagegen zu setzen, nichts. Ich kann nichts sagen, ich kann nicht erklären, warum ich Parkinson habe, ich kann auch nicht erklären, wozu ich diese Krankheit habe. Ich weiß nur, dass ich geprüft werde. Das ist das, was ich weiß. Und wenn die eigene Ehefrau kommt, also nicht meine, sondern die Frau Hiobs, kommt und sagt, sag dich von dem los, das ist das Letzte, was passieren darf. Das ist so furchtbar, Das ist so erbärmlich. Und dann durchschaue ich in diesem Buch die Vorhersagbarkeit der ganzen Geschichte. Das ist wahrscheinlich eines der ältesten Bücher der Bibel überhaupt. Literarisch hoch anspruchsvoll komponiert. Die Reden der Freunde, These, Antithese, der Aufbau völlig schematisch. Alle Viecher werden in Tausender, Hunderter und Zehntausender Einheiten genannt. Alle kommen um, einer bleibt immer übrig. Und er kommt immer pünktlich und berichtet die Katastrophe. Dann die nächste Katastrophe. Alle kommen um, einer bleibt übrig, der berichtet die Katastrophe. Und dann, liebe Leute, die größte Anfechtung, die mich hier in die Verzweiflung gestoßen hat, ist das Happy End dieser Hiobs-Novelle, dieser Erzählung, dieses Gleichnisses. Wem fällt solch eine Geschichte ein? Wer schreibt so eine Geschichte? Ich sage jetzt schon, wer nicht an dieser Geschichte verzweifelt, kann die tiefen Schätze dieser Geschichte nie heben. Man muss erst mal irre werden an diesem Stoff des Hiob-Buches. Und dann kommt das Ende dieser Geschichte. Er kriegt alles doppelt wieder. Sag mal, kennt ihr Leute, die nichts wiederbekommen haben? Kennt ihr Leute, die alles verloren haben und nichts wiederbekommen haben? Kennt ihr solche Leute? Ich kenne viele Leute, die haben nichts wiederbekommen. Der Theologe Paul Schütz hat mal geschrieben, er war Flakhelfer in Kassel, als Kassel bombardiert wurde. Und da war ein Zelt, ein Lazarettzelt, wo einem hohen Militär gerade beide Beine und beide Arme amputiert werden mussten. Und in der Tür steht ein Kurier und hatte den Auftrag, diesem soeben operierten, segmentierten Menschen zu sagen, dass soeben seine Frau und alle Kinder im Inferno in Kassel ums Leben gekommen sind. Und Paul Schütz stand als 17-Jähriger daneben und sagt, das war der erste Tag in meinem Leben, als ich begriffen habe, dass Gott selbst im Inferno umkommt, dass Gott selbst bis an die Grenze der letzten Katastrophe geht und sich da hineinbegibt. Und dann wird berichtet von diesem Hiob. Das ist mir so eine Anfechtung geworden, dass er nochmal Kraft in die Lenden bekommt und nochmal 10 Kinder zeugt. Hallo, was ist denn das für eine Geschichte? Wer schreibt denn so eine Geschichte auf? Wieder 7 Söhne und 3 Töchter, das Idealmaß der damaligen Zeit. Kriegt er nochmal 10, 7 Jungs, 3 Mädchen, passt. Und dann geht er fröhlich durch sein zweites Leben. Ich habe so viele Verzweiflung über diesen Texten erlebt, dass ich heute sage, die tiefen Schätze des Hiob-Buches wird nur der richtig verstehen können, der an diesem Buch seinen Glauben fast verloren hat. Da müssen manche erst hinkommen. So locker über diese Geschichte lesen und sagen, ja, der war mal ein netter Kerl, dann war er böse, dann wurde er belohnt, dann war wieder alles gut. Nein, so nicht. Und dann verstehe ich, wenn die Gesundheit geht und das Heil kommt. Ich bin in diesem Prozess, dass die Gesundheit geht. Jeden Tag ein bisschen mehr. Jeden Tag ein bisschen mehr Verzweiflung. Jeden Tag ein bisschen mehr Verzagtheit. Düsterer Blick in die Zukunft. Wann sitze ich im Rollstuhl? Wann kann ich nicht mehr laufen? Staunen darüber, dass ich im Gegensatz zu vielen Parkinson-Kranken keine Einschränkung meiner Sprache habe. Das ist ganz auffällig. Die meisten, die können nicht mehr sprechen. Ottfried Fischer, der Bulle von Tölz, typisches Beispiel. Papst Johannes Paul II., als ihm der Speichel aus dem Mund lief, haben die Medienleute gefragt, ob sie ihn überhaupt noch filmen dürfen. Und er wollte, dass das gefilmt wird. Er wollte nicht seine Schwäche verbergen. Die Welt, die immer jünger werden will oder älter werden will, muss diese Bilder sehen. Das war seine Überzeugung. Und er hat sein Pontifikat bis zum Schluss durchgeführt. Und der Diagnostiker hat mich praktisch reordiniert und hat gesagt, Herr Mette, Sie werden wegen Parkinson keine Veranstaltung ausfallen lassen. Nun gibt es ja ein sehr deutsches Wort, der Deutsche feiert krank. Ist verrückt, ne? Der Deutsche, wenn er mal ein bisschen unpässlich ist, feiert der aber sowas von krank. Also der feiert ja, dass die Tische und Bänke sich biegen. Erzähl mal einem Amerikaner, I'm going to celebrate my sickness, der sagt. Da haben diese nicht mehr alle an der Klatsche, die Deutschen. Und ich muss Ihnen sagen, zur Ehre Gottes, seitdem ich die Diagnose Parkinson habe, vor 7 Jahren erhalten, habe ich keinen Tag krank gefeiert. Gott hat mir jeden Tag Kraft gegeben, aufzustehen und jeden Tag meine Berufung zu erfüllen. Und wenn Sie denken, der hat ja gar kein Konzept da vorne, der Typ, das ist gar nichts Besonderes. Wenn man einen Vortrag 270 Mal gehalten hat, ist es wirklich der 270. heute. dass ich als Botschafter der Hoffnung unterwegs bin im Land und viel zu kranken Menschen spreche, zu verzweifelten Menschen, zu Forschern, zu Medizinern, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Dann ist für mich die Einsicht gekommen, die der Hiob hatte. Haben wir gute Jahre von Gott empfangen, wollen wir die schweren nicht auch akzeptieren? Und ich glaube, dass ich so etwas erlebe wie eine Prägung. Eine Prägung braucht Gewicht. Die Kavod Gottes, die Herrlichkeit, die Gegenwart, die Macht Gottes senkt sich wie ein Gewicht auf mein Leben und nimmt mich in eine ganz besondere Schule. Eine Schule, die ich im ersten Leben nicht absolvieren konnte, weil alles glatt ging. Jetzt wird alles auf Echtheit geprüft. Mein Lebensbaum wird geschüttelt und gerührt, die Blätter, das oberflächliche Blattwerk wird weggeweht, die Wurzeln werden freigelegt. Und jeden Tag pocht dieser hundsgemeine Typ an meine Zimmertür und sagt, wo ist dein Gott? Von wem redest du eigentlich? Du weißt doch, wie es dir geht. Morgens im Bett zu liegen wie eine Betonplatte, wie eine Stahlplatte, keinen Muskel regen zu können, nicht zu wissen, wie man aus dem Bett kommt. Ich bin morgen ein paar Tage auf Lesetournee mit dem neuen Buch Reformation des Herzens. Es ist schon ein Horror, allein daran zu denken, im Hotelbett, im Hotelzimmer allein zu sein und keinen dabei zu haben, der einem in die Hose oder in das Hemd hilft. Es ist erbärmlich. Aber es ist verglichen mit einer akuten Krankheit, mit einer Krebsdiagnose, immer noch eine Krankheit, mit der ich zuversichtlich leben kann. Und ich will nicht klein beigeben. Aber ich habe das bei Hiob gelernt. Gute Tage von Gott heißt auch die schweren, die prägenden, die gewichtgebenden Tage zu akzeptieren. Und Hiob sagt an einer anderen Stelle, Gott hat sein Netz über mich geworfen. So fühle ich mich. Gott musste mich in meinem Turbo-Lebensstil einfangen. Ich war sowas von turbomäßig unterwegs für den Herrn. Und alles hat funktioniert, was ich gemacht habe. Und jetzt wird das geprüft. Und jetzt wird das gewogen und getestet. Und wenn ich in Württemberg unterwegs bin, dann sagen die Leute oft zu mir, Herr Mette, wir wünschen Ihnen Gottes Säge. Dann sage ich, Vorsicht, das sagt ihr zwar einem studierten Theologen, aber das sagt ihr auch einem gelernten Zimmermann. Die Begegnung mit einer Säge ist ein einschneidendes, gravierendes, kennzeichnendes Erlebnis. Und das Wort Segen und Signare hat eine gewisse Wortverwandtschaft. Man wird gezeichnet in dieser Schule Gottes. Und ich gehe immer auffälliger und ich lasse die Schultern hängen und ich werde krumm in der Körperhaltung und ich schlurfe und alles Mögliche. Und ich erlebe das Freezing. Ich friere auf der Stelle ein und komme nicht mehr vom Fleck. Der Kopf will los, der Oberkörper, die Füße sind wie angedübelt. Es ist furchtbar, in einer Menschengruppe zu stehen, nicht mehr wegzukommen. All diese Dinge, würden Sie sagen, damit kann man leben. Kann man wirklich leben. Aber dann darin zu erkennen, es ist eine Segensschule Gottes. Ich werde signiert. Und da denke ich an diesen Jakob, den Stammvater Israels, wie er am Jabbok, am Bach Jabbok, einen Kampf mit einem Engel führt. Und dann sagt er, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und dann wird er gesegnet, mit welcher Nebenerscheinung, mit welchem Side-Effekt? Auffällig orthopädischer Befund. Der geht für den Rest seines Lebens schräg durch die Gegend. Der ist gezeichnet, der ist gekennzeichnet. Und ich denke nicht, jede Segnung des Herrn ist mit einer solchen Zeichnung verbunden, aber Sie sollten sich darauf einstellen. Und Sie sollten bitte nicht so inflationär mit dem Wort Gottes Segen umgehen. Überlegen Sie gut, was Sie einem Menschen wünschen. Wenn Sie einem Menschen Gottes Segen wünschen, wünschen Sie ihm vielleicht, dass er gezeichnet und signiert wird. Ich fühle mich gezeichnet und signiert, in meinem Stolz gebrochen. Ich bin ein stolzer Mensch und ich bin ein Mensch, der gerne auftritt. Aber jeder Auftritt wird zum Zitterakt. Jeder Auftritt wird zu einem Wagnis. Und das wird immer mühsamer. Und trotzdem, ich kann zur Ehre Gottes sagen, ich will diese Segensschule absolvieren. Ich will sie nicht mit einem schnellen Bypass umgehen. Ich will sie nicht verkürzen. Leute fragen, glaubst du nicht an Heilung? Doch, wenn die Gesundheit geht und das Heil kommt, heißt das für mich, ich bin partiell geheilt. Ich bin geheilt zum Predigen und geheilt zum Schreiben. Ist das wahr? Ich leide furchtbar an Schlaflosigkeit. Ich schreibe jede Nacht Bücher. Ich habe seit meiner Krankheit, schreibe ich jetzt am 5. Buch. Das heißt Espenlaub. Können Sie sich Ihr Teil denken. Espenlaub heißt auf Lateinisch Popularis Tremor. Wissen Sie Bescheid. Nein, ich stelle fest, heil sein ist wichtiger als geheilt zu sein. Heilen kann man einen Teilbereich meines Lebens, eine Funktionsstörung. Und ich will auch gerne glauben, dass Gott mich auf einen Streich heilen kann, von jetzt nach gleich. Wie meine liebe katholische Glaubensschwester aus Bayern geschrieben hat, Herr Mette, Sie müssen Ihr Buch umschreiben. Ich bin die, die Heilung von Parkinson erlebt hat. Das gibt es. Und es kommen Leute zu mir, die sagen, du musst zu dem und dem Heiler, zu dem und dem Prediger, zu der und der Gemeinde gehen. Nein, ich weiß, was ich zu tun habe. Und es gibt Leute, die sagen, du musst dich entsaften, entsalzen, entschlacken, entsüßen, entsäuern, entgasen, entkalken. Ja, wirst du ja verrückt. Kannst du nicht jeden Tag das Programm ändern. Nein, ich habe mich entschieden, den Ärzten meines Vertrauens zu folgen, die wuchtige Tablettendosis täglich einzuwerfen. Gleich um 11 muss ich einwerfen, deshalb muss ich aufhören jetzt. Und zu wissen und zu erkennen, heil sein ist wichtiger als geheilt zu sein. Schäme dich nicht deiner körperlichen Hinfälligkeit. Der Satz, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, mag stimmen, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Ich kenne so viele Menschen mit einem gebrochenen Leib und einer Botschaft, mit einem Zeugnis. Das ist deine Berufung vielleicht. Mit einer körperlichen Begrenzung ein Segen zu sein. Ich komme aus Marburg, der Stadt Elisabeth von Thüringen. Sie hat sich hingegeben für die Elenden und Schwachen. Sie vom höfischen Leben Eisenachs nach Marburg gekommen und legt sich zu ihrem Patienten, hochinfektiösen Patienten, wärmt sie mit ihrem Leib und stirbt mit 26 Jahren. Ein gebrechliches Gebäude, ein fragiles Leben, aber welch ein Segen und welch eine Folge. So wünsche ich Ihnen, dass Ihr Leben Folgen hat, dass Ihre Krankheit eine Folge hat. Und als die Jünger zu Jesus kamen und sagten, Herr, wer hat denn gesündigt, der oder seine Eltern? Verblüfft Jesus mit einer fantastischen Aussage. Weder er noch sie. Er ist krank, damit an ihm die Werke des Herrn offenbar werden. Darüber habe ich Frieden gefunden. Und über Hiobs Einsicht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ist alles drin. Ich kann wieder fröhlich, angstfrei nach vorne schauen und danke Ihnen, dass Sie zugehört haben.